So, jetzt habt ihr ein bisschen gewartet. Hm? Man kann sich als Partner nicht immer zweiteilen. Ja? Aber der Emmet ist jetzt auch unten. Ich freue mich auch, mit euch gemeinsam heute wieder ein Thema anzuschauen, das wir, das ich relativ spannend gefunden habe bei der Vorbereitung. Und ich möchte jetzt zu Beginn auch einfach nochmal beten. Ja, Vater, diese Adventszeit, sagen wir oft, ist eine Zeit der Ruhe und der Stille. Und oft ist es das aber nicht. Und ich sage dir danke, dass du in diese Welt gekommen bist, so wie du bist. Danke, dass du genau den richtigen Zeitpunkt gewusst hast, wann es dran ist zu kommen. Und danke, dass du an den richtigen Zeitpunkt warst, wann und wie du uns begegnen möchtest. So bitte ich dich, begegne uns heute auch in dieser Predigt. Mach unsere Ohren und unsere Herzen weit. Amen. So, wer weiß noch, wir haben schon gehört, wer weiß noch, was letzte Woche das Thema war? Der Stern, genau, aber für was ist der Stern gestanden? Das wird schon schwieriger. Ich höre ein paar Leute ein bisschen. Ja, ich glaube, die Hauptaussage war, der Stern steht dafür, dass Gott führt und dass Gott uns führen möchte auch heute. Die Woche davor, wer weiß noch, was da das Thema war? Na, das war davor. Da waren mehrere Leute da vorne. Da war es Musik. Musik, Weihnachtsmusik ist ein Ausdruck der Freude. Und wir haben da, wie gesagt, eigentlich was Gewaltiges gehört. Und die Woche davor war es der Adventskranz. So ein Zeichen des Wartens. Adventskranz, wir warten und wir müssen warten, weil Weihnachten kommt nicht sofort, sondern es dauert. Und so ist auch Warten Teil unseres christlichen Lebens. Und heute schauen wir uns ein Symbol an, das das Weihnachtssymbol schlechthin ist. Also es gibt kein Symbol, das Weihnachten so ausdrückt wie dieses Symbol. Irgendwelche Vermutungen? Die Krippe? Nein, stimmt nicht. Ich hab's schon irgendwo. Weihnachtsbaum, so ist es. Ja, genau. Diesen Kollegen da neben mir. Wir schauen uns heute den Weihnachtsbaum an. Es ist ein ungewöhnliches Thema für eine Predigt, aber ihr werdet sehen, wir haben da einiges zu sagen drüber. Nicht, weil der Weihnachtsbaum in der Bibel ist. Wir lesen natürlich nicht von einem Weihnachtsbaum neben der Krippe oder so. Aber das, für das dieser Baum steht. Das eindrücklichste Weihnachten für mich war 2011 oder 12, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, als ich in Jerusalem gelebt, in Israel gelebt habe und dann zu Weihnachten in Bethlehem war. Und in Bethlehem gibt es einen Stadtkern, da gibt es einen Platz. Und was glaubt ihr, war am 24. Dezember auf diesem Platz in Bethlehem? Ja, alles voll, aber da war ein riesiger Weihnachtsbaum. Dort, wo in der Stadt, in dem Dorf, wo Jesus geboren worden ist, steht ein Weihnachtsbaum. Und so die berechtigte Frage ist, warum? Warum ist dieser Baum so Teil von unserer Tradition zu Weihnachten? Und da mute ich euch jetzt ein bisschen was zu. Wir werden uns jetzt ein paar Minuten kurz in die Geschichte rein begeben, bevor wir dann in die Bibel reinschauen. Es ist nämlich so, dass immer grüne Zweige, also das ist ja ein Baum, der immer grün ist, also immer grüne Zweige waren schon zu allen Zeiten, für alle Kulturen, war etwas, was mit Hoffnung verbunden war. Es macht Sinn, weil es ist immer grün. Auch im kältesten Winter, wenn du mal draußen schläfst, weiß nicht, ob du im Dezember schon mal draußen geschlafen hast, dann freust du dich wieder, wenn es warm wird. Dann freust du dich wieder, wenn es Frühling wird. Freust du dich wieder, wenn die Sonne scheint. Und diese Zweige, die sagen dir, hey, es wird wieder sein. Es wird wieder mal alles grün werden. Und so in allen Kulturen, die Ägypter, die Azteken, die Chinesen, auch die Juden, waren diese immer grüne Zweige als Symbol für Hoffnung, für Leben, sogar für ewiges Leben. Aber das heißt jetzt nicht, dass dann dieser Baum auch aus diesen Kulturen entspringt, sondern für diesen Baum müssen wir ins Mittelalter schauen. Und zwar, wir wissen, ab dem 12. Jahrhundert, es kann sein schon früher, aber ab dem 12. Jahrhundert haben wir Belege für etwas, das am 24. Dezember passiert ist. Und zwar der 24. Dezember war der Gedenktag, wo man sich gedacht hat, im Jahr gibt es ja verschiedene Gedenktage, wo man verschiedenen Ereignissen sich gedenkt. Das war der Gedenktag von Adam und Eva. Und damals im Mittelalter gab es so, Theatergruppen, die dann immer an diesem Gedenktag ein Theaterstück vorgespielt haben. Und dieses Theaterstück, das hat natürlich von Adam und Eva gehandelt. Das heißt, du hast da gehört, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie der Fall Satans war, wie die Versuchung war und dann die Propheten und auch Jesus. Warum haben sie das gemacht? Die meisten Menschen haben nicht lesen können zu der Zeit und natürlich irgendwie musst du diese Geschichten vermitteln und so, sie haben Theaterstücke aufgeführt. Und die sind dann richtig groß geworden mit mehreren Schauspielern, Verkleidungen, großen Bühnenbildern am Marktplatz, haben sie diese Theaterstücke dann aufgeführt, dieses sogenannte Paradiesspiel. Das geht, wie gesagt, zurück bis ins 12. Jahrhundert. Und dieses Paradiesspiel hat sich dann mit der Zeit ein bisschen vereinfacht. Es waren dann so Theatergruppen, die herumgereist sind. Es waren dann weniger Schauspieler, nur noch 3 Schauspieler. Und auch die große Theaterbühne ist klein geworden, weil sie herumgereist sind. Und waren dann, wie gesagt, nur noch 3 Personen, die das gespielt haben. Und das einzige Theaterrequisit, also das einzige Stück von diesem Bühnenbild, das noch übrig geblieben ist, das auch relativ einfach zu transportieren war, das wichtig war, war ein Baum. Weil wie kannst du besser diese Versuchung von Adam und Eva im Paradies darstellen, als wie mit einem Baum? Und wir haben schon geredet, das war am 24. Dezember, das heißt, es war kalt, da ist kein Apfelbaum gewachsen, da war kein Birnenbaum, sondern du nimmst halt einen immergrünen Baum. Hat es verschiedene gegeben, die man da verwendet hat, aber eben auch Tannenfichten und so weiter. Und so, wir wissen, dass das eben ab dem 12. Jahrhundert war und die Reformatoren dann, die haben das gesehen und der Luther hat ja die Bibel übersetzt, gell, und hat dann gesagt, na, wir brauchen das jetzt nicht mehr. Wir können ja alles selber jetzt lesen, jetzt brauchen wir diese Theaterstücke nicht mehr. Die waren dann eher ein bisschen skeptisch eingestellt. Aber eine Tradition aus diesen Theaterstücken hat überlebt oder ein Element. Das ist der Baum. Dieser Weihnachtsbaum. Wir wissen, erstmals erwähnt, so, dass es aufgebaut worden ist, so eigenständig ist, 1521 im Elsass in Deutschland damals. Gell? Und hat sich dann interessanterweise zuerst in den evangelischen Gemeinden und Kirchen etabliert und erst einiges später dann in der katholischen Kirche. Und dann mit der Zeit sind immer mehr Elemente dazugekommen, da reden wir noch ein bisschen drüber. Aber das ist die Kompaktversion vom Weihnachtsbaum. Weiß nicht, ob du das gewusst hast, ich war eine kleine Geschichtsstunde jetzt. Gell? Aber was spannend ist, was ich oft erlebt habe in Gesprächen, ist, dass viele Menschen denken, dass dieser Weihnachtsbaum eigentlich von einem heidnischen Fest kommt, von den Germanen. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und der Grund, warum das so ist, ich habe das nicht geglaubt, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, vielleicht glaubst du es mir jetzt auch nicht, aber der Grund, warum das so ist, warum wir das oftmals denken in unserer Kultur, auch unter Christen, das ist einer Person geschuldet und das ist der Adolf Hitler. Jetzt sagst du, Adolf Hitler und Weihnachtsbaum? Ja, Adolf Hitler und Weihnachtsbaum. Warum? Die Nazis, denen war natürlich Gott ein Dorn im Auge. Alles, was mit Glaube, mit Religion zu tun hat, haben sie versucht irgendwie zu unterdrücken. Und Weihnachten geht nun mal um die Menschwerdung Gottes. Und so, was haben sie gemacht? Sie haben versucht, die Symbole, die es halt so gibt und Traditionen, die es gibt, irgendwie auszumerzen oder zu unterdrücken oder wegzulenken. Und haben dann zurückgeschaut zu den alten Germanen. Die haben nämlich um diese Zeit herum das sogenannte Julfest gefeiert. Das war mehr oder weniger ein Trinkfest. Aus dem Saufgelage. Das war um diese Zeit herum, das sie halt so um die da gemacht haben, November, Dezember, Jänner. Und dann haben die Nazis gesagt, ja, wisst ihr, das sind die Gründe, das ist der Ursprung von diesem Weihnachtsfest. Und auch vom Weihnachtsbaum und so weiter. Spannend, oder? Aber eigentlich geht das zurück eben auf dieses Theaterstück. 1814 ist es dann nach Wien gekommen, dieser Weihnachtsbaum, haben wir schriftlich belegt, das erste Mal. Und ich habe jetzt keine Daten für Klagenfurt, aber Wien, Klagenfurt, das geht ja relativ schnell, 3 Stunden. Vielleicht hat es damals ein bisschen länger gedauert. Aber irgendwann so, weiß nicht, vielleicht so 150 Jahre oder was, gibt es das wahrscheinlich auch in Klagenfurt. Ja. Aber was heißt das jetzt? Das heißt eigentlich, wenn du einen Weihnachtsbaum zu Hause hast, und ich vermute mal, die meisten von euch haben einen Weihnachtsbaum zu Hause, dann schaust du eigentlich auf einen Paradiesbaum. Einen Baum, der zumindest der ursprünglichen Bedeutung zurückgeht ins Paradies. Und so das möchte ich jetzt mit euch anschauen, was dieser Paradiesbaum auf sich hat. So, wenn du eine Bibel da hast, dann schlag einmal auf, gehen wir zurück zur Geschichte ganz am Anfang im 1. Mose 2. In 1. Mose 2, da wird beschrieben, was Gott macht. 1. Mose 2, Vers 7. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an und er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Und dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hat. Und jetzt kommt's. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. So, Gott macht den Menschen. Der schafft den Menschen und er bringt ihn dann in einen guten Garten rein. Und dieser Garten ist voller Bäume. Dieser Garten ist voller Bäume. Diese Bäume haben viele, viele, viele Früchte. Und Gott schaut, dass es diesem Menschen gut geht. Wie gesagt, das sind volle Bäume. Er hat genug zum Essen, er hat keinen Bedarf. Es geht ihm gut, körperlich. Aber nicht nur körperlich, sondern Gott schaut auch, dass es ihm geistig gut geht, seiner Seele. Wir lesen später, Gott geht mit Adam spazieren. Also da war eine intime Beziehung da, so wie Gott sich das am Anfang gedacht hat im Garten Eden. Gott wollte eine Beziehung haben mit diesen Menschen und er schafft die Bedingungen dafür, dass das so ist. Und so dieser Baum, den wir da sehen, ist der Baum der Erkenntnis, der mitten im Garten steht. Und dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Und wir wissen alle, was passiert. Gell? Adam und Eva werden gleich davon essen. Und da stellt sich die berechtigte Frage, vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt. Gott, warum der Baum? Also man hätte sich die ganzen Scherereien ja sparen können. Tu einfach den Baum nicht da rein in diesen Garten und dann wäre doch alles auch heute noch so, wie es damals war. Oder? Aber so einfach ist es nicht. Warum? Weil Liebe immer Freiheit braucht. Man könnte genauso gut fragen, warum fragen Männer eigentlich immer die Frauen vor dem Heiraten, ob sie die Frauen auch heiraten wollen? Sie könnten doch einfach die Frauen nehmen, oder? Also wer antwortet, muss man nicht auf Antwort warten, keine Unsicherheit, kein Schweißausbruch oder wie immer. Gell? Aber es ist natürlich lächerlich, weil dann wäre, wenn das Gegenüber nicht freiwillig sagt, ja, ich will, dann ist doch keine Liebe. Die Beziehung, das ist keine Liebesbeziehung, das ist erzwungen. Und so auch Gott gibt uns diese Freiheit. Und diese Freiheit hat er uns gegeben damals durch diesen Baum. Und dieser Baum hat Früchte gehabt. Und diese Früchte, oft sind es Äpfel, gell? Sehr wahrscheinlich aufgrund von diesem Theaterspiel im Mittelalter, wo auch Äpfel verwendet worden sind, denken wir, dass es Äpfel sind, nur so nebenbei. Aber es waren Früchte und das Problem war, diese Früchte haben echt gut ausgeschaut. Adam und Eva stehen vor dieser Entscheidung, was mache ich? Vertraue ich Gott, glaube ich Gott, was er gesagt hat, oder diese Früchte, die eigentlich wirklich gut ausschauen? Sie haben natürlich keine Ahnung gehabt, was passieren wird. Sie haben nur gesehen, das schaut gut aus. Und unser Leben ist gar nicht so anders. Wir sehen auch nicht unbedingt die Auswirkungen von dem, was wir mal tun werden. Wir sagen nur, aha, Gott sagt, das ist gut und das ist nicht gut. Aber das schaut eigentlich auch gut aus. Wir wissen nicht, was da nochmal weiter passieren wird. Die Frage ist, vertrauen wir Gott in dem, was er sagt, in seinem Wort, oder dem, was wir sehen mit unseren Augen, wo wir denken, eigentlich, laut meinem Verstand, könnte es eigentlich auch eine gute Option sein. Und so unsere Entscheidungen sind gar nicht so anders wie diese Entscheidung, die Adam und Eva damals treffen müssten. Und jeder von uns hätte andere Früchte auf diesem Baum. Jeder von uns hätte andere Dinge, die er anziehen würden. Natürlich, die Grundfrage ist Vertrauen. Vertraue ich dem, was Gott gesagt hat? Aber jeden von uns spricht irgendwie was anderes an. Dem einen, der lebt sein Leben für einfach das Glück, einfach den Spaß, einfach eine gute Zeit haben. Der andere lebt für Familie. Der dritte lebt einfach, um was zu bewirken, was zu verändern in dieser Welt. Vierter lebt für Freunde. Alles gute Dinge, aber jeder irgendwie hat so seine Sachen, die auf ihn mehr Anziehungskraft haben wie andere. Jemand hat einmal so gesagt, er hat gesagt, ein Götze ist alles, was du anziehst und dabei in deinem Herzen sagst. Wenn ich das habe, dann habe ich das Gefühl, dass mein Leben einen Sinn hat. Dann weiß ich, dass ich wertvoll bin, dann fühle ich mich bedeutend und sicher. Er sagt vorher, das menschliche Herz ist wie eine Götzenfabrik. Das Wort Götze ist altmodisch, haben wir schon öfter darüber geredet. Aber unser Herz ist wie eine Fabrik, die so diese kleinen Götzen produziert, die unser Leben boxen. Und von diesen Dingen sagen wir, wenn ich nur das hätte, gell? Nur diese Sache, jene Sache, dann hätte ich das Gefühl, dass mein Leben endlich einen Sinn hat. Wenn die Menschen nur endlich sehen würden, was ich kann und wer ich bin, dann hätte mein Leben einen Sinn. Wenn ich nur endlich in dieser Lebenssituation wäre oder jene Sache hätte, dann wäre es doch endlich passend. Wenn nur endlich so weit das passiert ist und nächstes Jahr zu dem Zeitpunkt dieses und jenes. Wir haben unsere kleinen Götzen. Das menschliche Herz ist wie eine Götzenfabrik. Und was passiert dann? Wir lesen es weiter im 1. Mose 2. Das ist dann 16 und 17. Weiter sagte Gott zu ihm, das ist Adam, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Er darf von allen Bäumen essen, nur nicht von diesem einen Baum, weil sonst stirbt er. Und sie sind gestorben. Nicht in dem Moment, wo sie gegessen haben, aber in dem Moment hat es angefangen, dass ihr Körper stirbt. Und ich will heute Morgen kein Spaßverderber sein, aber auch dein Körper stirbt gerade. Jede Minute, hast du gewusst, jede Minute sterben 30 bis 50 Millionen Zellen. Überleg einmal, wie viele Zellen schon gestorben sind, seitdem ich angefangen habe zu reden. Hast vielleicht auch ein paar Gehirnzellen. Also jede Minute sterben Zellen. Die gute Nachricht ist natürlich, dass im Normalfall in einem gesunden Körper auch gleich viele neue Zellen produziert werden. Aber jede Minute findet ein Prozess des Sterbens in dir statt. Das wissen wir alle. Und so, wir sind alle auf diesem Weg. Diese Auswirkung, das Ergebnis von dieser Frucht, die Adam und Eva genommen haben, das war der Tod. Und Tod ist diese Trennung von Gott. Im Römerbrief hast du dazu, Römer 5, 12. Jetzt können wir das Vergleich ziehen zwischen Jesus und Adam. Durch einen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Ich kann mich erinnern, ich habe oft gedacht, so als Teenager, also wenn ich damals dort gewesen war, ich hätte ihn sicher nicht genommen. Also so dumm bin ich nicht. Gell? Natürlich jugendlicher Leichtsinn. Die Realität ist, jeder von uns hätte diese Frucht genommen. Und wisst ihr, was spannend ist? In diesen mittelalterlichen Spielen, da hat man Äpfel genommen, ich habe es schon vorher erwähnt, und dieser Tannenbaum wurde behangen mit einem Apfel oder Äpfel. Das haben sie natürlich gebraucht dann für das Theaterstück. Gell? Und ein bisschen später dann ist das auch weitergeführt worden, diese Tradition, dass Äpfel gehangen sind auf diesen Tannenbaum. Und irgendwann einmal hat es die Situation gegeben, dass im Herbst die Ernte relativ schwach war, relativ schlecht, haben sie keine Äpfel gehabt. Und ein kluger Glaser hat dann die Idee gehabt, er macht Glaskugeln. Das ist der Ursprung von diesen roten Glaskugeln, die wir, die meisten von uns, auf unserem Weihnachtsbaum haben. Das ist eigentlich von diesem Apfel. Und so jedes Mal, wenn du auf deinen Christbaum schaust, wenn du Weihnachten feierst und du schaust dir diese rote Glaskugel an, dann kannst du dich erinnern an diesen Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen. Und kannst dich erinnern, dass auch du Dinge hast, die um dein Leben kämpfen, die deine Aufmerksamkeit wollen, die zu dir sagen, hey, nimm mich doch. Gott hat vielleicht jenes gesagt, aber schaue ich nicht gut aus? Nimm mich doch. Und jeder von uns hat andere Früchte. Der eine mag vielleicht Bananen, der andere Birnen oder Äpfel, was auch immer. Gell? Aber jeder von uns hat etwas, das um unser Leben buhlt, wenn man so sagen will, um unser Leben ringt. Und daran erinnert uns dieser Weihnachtsbaum. Aber er erinnert uns nicht nur an diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sondern auch an einen zweiten Baum. Heute geht es voll um Bäume. Also die Botaniker unter euch freuen sich jetzt. Gell? Die Techniker unter euch, ihr werdet es aushalten. Es geht noch an einen zweiten Baum. Sehr oft überlesen wir diesen zweiten Baum in der Geschichte, der schmilzt manchmal so ein bisschen zusammen, aber wir haben vorher schon von ihm gelesen. Das ist nämlich der Baum des Lebens. Der war nicht nur der Baum der Erkenntnis, sondern auch dieser Baum des Lebens. Ein zweiter Baum, der mitten in diesem Garten gestanden ist. Und dieser Baum des Lebens war einfach ein Bild für Gott selbst. Gott hat gesagt, von diesem Baum des Lebens darfst du essen. Und es gibt dir Kraft. Dieser Baum gibt Leben. Es ist spannend, in diesen mittelalterlichen Festspielen, ich habe schon erwähnt, da sind Äpfel draufgehangen, aber mit der Zeit hat man noch etwas anderes draufgehängt, man hat dann noch viele Dinge draufgehängt. Aber eine zweite Sache, die man draufgehängt hat, das waren so Oblaten. Diese Oblaten sind dann später teilweise Kekse geworden und manche glauben, dass es diese Papierdinger, die man manchmal hinhängt, dass das auch daher kommt. Aber diese Oblaten steht entweder für Brot, was Leben ist, oder sie steht für das, was Jesus gemacht hat, dass er das Leben ist. Also dieses Brot steht auch für Leben, diese Oblaten stehen auch für Leben. Und so dieser Baum erinnert uns auch an den Baum des Lebens. Und ich weiß nicht, wie viel du über diesen Baum des Lebens weißt, aber dieser Baum des Lebens, der begegnet uns ganz wenig. Der begegnet uns am Anfang der Bibel, dann ein bisschen zwischendurch in die Sprüche und dann noch einmal ganz am Ende der Bibel. Und am Anfang der Bibel, da lesen wir, haben wir schon gelesen vorher, als dann Gott das geschaffen hat und sie das nehmen, da sagt Gott dann in 1. Mose 3, 22, jetzt ist der Mensch geworden wie einer von uns und er weiß, was gut und schlecht ist. Und es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst, sonst wird er ewig leben. Und die Konsequenz war, sie sind weggetrieben worden aus diesem Garten, aus diesem einen Grund, weil der Baum des Lebens dort war. Sie getrennt worden von diesem Baum. Und im Prinzip, man kann sagen, die ganze Geschichte der Bibel ist diese Geschichte, werden wir jemals wieder diesen Baum sehen? Werden wir jemals wieder von dieser Frucht des Baumes essen dürfen oder können? Und die Bibel endet dann, ich habe es schon erwähnt, in Offenbarung 22, kannst du gerne auch aufschlagen, letzte Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, die ersten zwei Verse, da wird beschrieben, diese neue Schöpfung, dieser neue Garten Eden. Der Engel zeigte mir, das ist Johannes, einen Fluss, der wie ein Kristall glänzte. Es war der Fluss mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Da begegnet uns wieder dieser Baum des Lebens. Und Gott schließt dieses Kapitel. Ganz am Anfang, sie werden weggeführt von diesem Baum und am Ende sagt Gott, dieser Baum wird es wieder geben und er wird Früchte bringen und jeder wird von diesen Früchten essen dürfen, hast du ein bisschen früher in der Offenbarung. Jeder, der Gott kennt, wird diese Frucht wieder haben können, wird Zugang haben zu diesem Baum. Und so der Baum steht für Gott. Gott schenkt Leben. Gott schenkt diesen Zugang zu ihm. Und so die Geschichte der Bibel ist diese Frage, ist eine Geschichte der Bäume. In gewisser Weise. Man kann, die Bibel, Gott ist so kreativ, er hat so viele Wege, so viele rote Fäden, die sich da durchziehen durch diese Bibel. Und eine dieser Fäden sind Bäume. Gott verwendet Bäume, um uns zu erklären, wer er ist und was er mit uns machen möchte und was die große Geschichte der Welt ist. Und er sagt, am Ende werde ich wieder diesen Baum des Lebens haben und ihr werdet Zugang haben zu diesem Baum des Lebens und ihr werdet nicht nur Zugang haben, sondern ihr werdet davon essen können, zu jeder Jahreszeit, immer. Und so wir können wissen, Gott ist treu. Gott kommt ans Ziel. Keine Ahnung, wann das einmal sein wird, keine Ahnung, wie das einmal ausschauen wird, aber wir wissen, Gott wird es machen. Er verspricht es. Er sagt es zu. Und so ist dieser Weihnachtsbaum, erinnert dich eben nicht nur an den Baum der Erkenntnis, sondern auch an den Baum des Lebens. Und wenn du den Weihnachtsbaum anschaust am 24. oder schon davor, für die, die schon einen Baum haben, gell, dann darfst du dir erinnern, hey, eines Tages, am Ende, in der neuen Schöpfung, werde ich wieder Zugang haben zu diesem Baum. Das bedeutet Gott. Ich werde wieder Zugang haben zu Gott. Es ist Hoffnung. Es ist Freude. Und jetzt sind wir noch beim letzten Baum. Dieser Weihnachtsbaum, Christbaum, der erinnert uns noch an einen letzten Baum. Und das ist einfach der Baum, würde ich sagen. Baum im Griechischen gibt es verschiedene Wörter, aber eines der Wörter, das wir dort sehen, das kann einfach Pfahl heißen, das kann einfach Holz heißen oder Holzpfahl oder eben auch Baum, alles das Gleiche. Und dieses Wort wird für etwas verwendet, was passiert ist mit Jesus. Das Kreuz, an dem Jesus gehangen worden ist, wird in der Bibel Baum bezeichnet. Das ist kein Zufall, sondern Gott verknüpft diese Bäume und sagt, hey, von diesem ersten Baum, der euch getrennt hat, und diesem zweiten Baum, von dem ihr getrennt worden seid, den ihr vielleicht irgendwo wieder seht, der Weg dorthin ist dieser dritte Baum. Das ist das Kreuz. In Apostelgeschichte 10, 39 heißt es, wir Apostel sind Zeugen von all dem, was im jüdischen Land und Jerusalem getan hat. Das ist Jesus. Man hat ihn getötet und ihn ans Holz oder an den Baum gehängt. Er trug unsere Sünden an seinem Leib am Baum, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind, für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Verbindung da zum Baum des Lebens am Ende der Zeit, der auch Heilung verspricht. Da sind so viele Verknüpfungen, ich kann da gar nicht auf alles eingehen. Also man glaubt es gar nicht, über was man alles predigen kann. Gell? Aber Gott packt da so viel rein in sein Wort, auch über Bäume. Und dieser erste Baum, der lebendig war, hat den Tod gebracht. Es war ein lebendiger Baum mit guten Früchten. Dieser zweite Baum, und der hängt da hinter mir, der ist tot. Das ist ein Baum im Prinzip. Das ist ein totes Holz, aber irgendwann war das einmal ein Baum. Keine Ahnung, ich kenne mir nichts aus, ob das einmal eine Buche, Fichte, was auch immer war. Aber irgendwann war der einmal lebendig. Aber dieser tote Baum bringt Leben. Und so hast du diese Gegenüberstellung. Und das sind so viele Parallelen und Vergleiche. Der Sündenfall hat begonnen, indem Adam eine Frucht gegessen hat. Am Tag, bevor Jesus getötet worden ist, hat er von einer Frucht getrunken. Am letzten Abendmahl mit Wein. Gell? Als Adam dann isst, muss er im Garten fliehen. Als Jesus isst, wohin geht er? Er geht in den Garten und betet zu Gott. Die Menschen, die bringen Gott, Gott bringt den Mensch zum Ort des Lebens voller lebendiger Bäume. Was macht der Mensch mit Gott? Er bringt Gott an einen toten Baum, ans Kreuz. Gott krönt den Mensch mit Ehre. Und der Mensch krönt Gott mit einer Dornenkrone. Im ersten Adam, im Leben vom ersten Adam ist der Tod. Haben wir gelesen gerade im Römerbrief, gell? Im Tod vom zweiten Adam ist Leben. Das sind so viele Dinge, die da passieren. Aber das Spannendste ist, was sagt Jesus am Abendmahl zu seinen Jüngern? Er sagt zu ihnen, das ist mein Brot, esst davon. Und jetzt können wir lange über das Abendmahl reden. Also es ist ja schon mal eine komische Aussage, esst von mir, gell, als wenn man ein Mensch essen sozusagen. Aber wenn du jetzt diese Geschichte im Hintergrund hast vom Baum des Lebens, und Jesus ist quasi dieser Baum, das zweite Baum des Lebens. Auf einmal kriegt das ganz andere Bedeutung. Jesus sagt, iss von mir, diesem neuen Baum des Lebens. In anderen Weisen, er sagt, hey, du hast genau die gleiche Entscheidung wieder, wie Adam und Eva damals gehabt haben. Möchtest du diese Frucht oder jene Frucht? Und Gott sagt, iss von mir. Komm zu mir. Vertrau mir auf andere Art und Weisen. Komm zu diesem dritten Baum. Und das Spannende, das ist das letzte Bild, was ich jetzt euch noch mitgebe, was ich aus diesen Dingen da sehe. Was heißt es jetzt, Jesus nachzufolgen in dieser Baumwelt? Wie kann dieser Baum sich vermehren? Wie kann dieser Apfel jemals wachsen? Es gibt nur einen Weg. Der muss sterben. Dieser Apfel muss in den Boden, Das ist der einzige Weg, dass da wieder ein Baum rauswächst, wo dann, weiß nicht, wie viele Dutzende, Hunderte Äpfel rauswachsen, die sich dann wieder vermehren. Das ist der einzige Weg. Und Gott sagt, genau so wirst du ein Kind Gottes. Das heißt es, Christ zu sein. Das heißt es, an mich zu glauben. Das heißt zu sagen, ich bin bereit, mir selbst zu sterben. Meine Wünsche abzugeben. Mein Leben abzugeben. Täglich. Meine Kontrolle, meine Identität in die Dinge, wo ich meine Identität reinstecken will. Ich bin bereit, zu meinem Neid zu sterben, meiner Bequemlichkeit zu sterben, meiner Bitterkeit zu sterben, meine Lästerungen zu sterben, was auch immer. Ich bin bereit, mir selbst zu sterben. Und dann verspricht Gott etwas. Diese Bibelstelle möchte ich mit euch zum Abschluss lesen. Gott verspricht dann in Johannes 15, da greift Jesus diese Metapher noch ein bisschen auf, ein bisschen einen anderen Weg. In Johannes 15, kennt ihr alle, aber lest es jetzt einmal mit diesem Hintergrund der Baumwelt der Bibel. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Und dann in Vers 5. Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, was passiert dann? Dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Gott sagt, hey, weißt du, was ich da machen möchte? Wenn du sagst, hey, ich bin bereit, in dir zu bleiben, bin bereit, mir selbst zu sterben. Hey, dann mache ich reiche Frucht aus dir. Dann mache ich was mit dir. Und manchmal, ihr wisst ja alle, ich bin Pastor von Beruf. Und das ist der einfachste Einstieg, mit jemandem über den Glauben zu reden. Weil das ist die erste Frage, die mir jemand so stellt. Was arbeitest du? Okay, ich bin Schlosser. Okay, ja, bist du Pastor? Ah, Pastor. Aha, okay, wieso? Warum so jung? Gell? Wie bist du dazu gekommen? Kommen wir sehr schnell ins Reden. Gell? Und ich bin oft erstaunt, was die Menschen für langweilige Vorstellungen haben vom Leben mit Gott. So im Sinne von, ja, wenn ich mit Gott lebe, ja, dann ist das Leben eh schon vorbei. Also von dem her, das spare ich mir mal auf, irgendwann bis zum Ende. Gell? Und Gott sagt da genau das Gegenteil. Er sagt, wenn du in mir bleibst und bereit bist, in mir zu sterben, von meiner Frucht zu nehmen, weißt du, was ich dann mache? Dann habe ich Unglaubliches mit dir vor. Dann mache ich Frucht aus dir. Es ist unglaublich, dass dieses Apfelding da einen riesigen Apfelbaum daher pflanzen könnte, dass da ein ganzer Wald darin wartet. Und Gott sagt, das möchte ich in dein Leben machen. Mit Dingen, die einen Ewigkeitswert haben. Er sagt, ich möchte, dass du mein Partner bist, mein Mitarbeiter, mein Botschafter. Ganz viele Wege, wie er das uns verkündet. Und so, wenn du am 24. auf diesen Baum schaust, dann hat er jetzt auf einmal hoffentlich ein bisschen eine tiefere Bedeutung gekriegt. Ja, dieser Baum ist nicht in der Bibel, aber er ist, denke ich, ein gutes Gedankenbrücke auf das hin, was wir in der Bibel sehen. Wir sehen dort den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und jeder von uns darf sich fragen, muss sich fragen, hey, was sind meine roten Kugeln, die mich von Gott fernhalten? Meine roten Kugeln, die mich versuchen, für die ich leben will. Aber gleichzeitig steht auch für diesen Baum des Lebens, wo Gott sagt, hey, ich bin des Lebens und diese Hoffnung, dass wir eines Tages wieder Zugang haben können zu Gott. Und dieser dritte Baum, den der Bibel als Baum beschrieben wird, wo Gott sagt, das ist der Weg, wie ich das möglich mache. Und dann fragt er, bist du bereit, von diesem dritten Baum zu essen, zu nehmen, in ihm zu bleiben, wie es im Johannes heißt. Das ist die Einladung Gottes zu Weihnachten und zu jedem Tag, aber auch heute an dich. Und so, ich gebe dir jetzt einfach 1-2 Minuten zum Beten und zum Nachdenken mit Gott und dann werde ich noch gemeinsam mit uns beten. Jesus Christus, wir kommen vor dich und wir können nur staunen über das, was wir in der Bibel, in deinem Wort sehen. Wie du einfach so viele Wege hast, um uns zu helfen, dich zu verstehen und deinen Plan zu verstehen. Dass du sogar so was Anfalls wie Bäume verwendest, um uns das zu verklickern. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, zeig uns unser eigenes Herz und zeig uns in unserem Herzen, was da die Versuchungen sind, diese Früchte sind, denen wir nachlaufen. Zeig uns, wo du uns dort begegnen möchtest und zeig uns, wie viel besser deine Frucht ist, die du anbietest. Zeig uns das in unserem Zweifeln, zeig uns das in unseren Situationen, wenn es herausfordernd ist. Zeig uns das, wenn es uns gut geht, wenn wir einfach glücklich sind. Herr, wir wollen von dir abhängig sein, wie es heißt im Johannes 15. Ohne dich geht gar nichts, heißt es dort. Und das glauben wir, Herr, das möchten wir sehen und erleben und möchten sehen, wie du in unserem Leben Frucht bringst. Wie du Sachen machst, die wir selber nicht machen könnten, sondern nur durch dich. So mach das, Vater, wir möchten dir Raum und Platz geben in uns. Amen.